Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Haben Sie es noch vor sich oder vielleicht schon hinter sich? Gemeint ist das alljährliche Mitarbeitergespräch. Das ist nicht selten eine ungeliebte Pflichtübung. Dabei könnte es wenigstens einmal im Jahr dazu dienen, sich mit dem Chef bzw. Mitarbeiter auszutauschen, auf Geleistetes zurückzublicken und sich neue Ziele zu stecken. Doch oft genug läuft so ein Gespräch nicht so ganz rund. Wir fragen in Campus und Karriere nach den Ursachen, reden darüber, wie sich beide Seiten darauf vorbereiten können und wollen wissen, welche Formen des Feedbacks sich noch anbieten. Und wir möchten von Ihnen hören, welche Erfahrungen haben Sie gemacht als Mitarbeiterin oder auch als Führungskraft? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464, gerne auch anonym, wenn Sie mögen, oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Den Termin für das alljährliche Mitarbeitergespräch sehnen viele Angestellte nicht gerade unbedingt herbei. Vor dem Gespräch macht sich Anspannung, Aufregung und auch Unsicherheit bereit. Warum das so ist und wie man sich da vielleicht etwas lockerer in so ein Gespräch hineinbegeben kann, darüber rede ich jetzt mit Josef Albers. Er ist Job- und Karrierecoach und uns telefonisch zugeschaltet. Hallo, Herr Albers.
Hallo, Frau Brinkmann.
Herr Albers, warum löst so ein Termin vielleicht auch schon im Vorfeld bei Leuten ja eher mal Beklemmungen aus?
Viele Menschen fühlen sich an ihre Kindheit erinnert, in der sie wahrscheinlich mit dem Vater oder mit den Eltern ähnliche Auseinandersetzungen hatten. Und dadurch, dass sich das über viele Jahre dann im Körper abgespeichert hat, ja, ankonditioniert wurde, werden diese Trigger dann wieder ausgeführt sozusagen, wenn es zu der Situation mit dem Chef kommt oder mit der Chefin.
Also der Chef so gewissermaßen die negativ besetzte Vaterfigur?
Es kann ja auch eine Mutter sein.
Oder ja. Mutterfigur, genau. Ja, in beide Richtungen müssen wir denken, klar.
Auf jeden Fall hat es mit der Vergangenheit zu tun, ja, dass Menschen sich so schlecht fühlen. Denn es ist ja merkwürdig, dass es flächendeckend passiert, dass sehr, sehr viele Menschen sehr schlechte Gefühle haben, wenn sie nur daran denken, dass sie so ein Gespräch führen sollen. Und insofern ist es natürlich hilfreich, sich gut vorzubereiten.
Kann es aber auch daran liegen, dass dieser Termin, wenn er jetzt tatsächlich nur einmal im Jahr stattfindet, dass da so alles quasi auf eine Karte gesetzt werden muss, dass das auch schon vielleicht eine Überforderung darstellt?
Das ist so. Idealerweise sollte es ja eben nicht nur einmal im Jahr stattfinden. Das ist ja schon ein Missverständnis, dem viele Arbeitgeber aufsitzen, dass man es einfach nur einmal im Jahr macht und das in Anführungsstrichen abhakt, von der Personalabteilung häufig eingetütet. Das ist eigentlich nicht der Sinn, sondern es geht ja darum, permanent miteinander in Dialog zu bleiben und zu gucken, was kann ich leisten, wie kann ich Dinge verbessern und vor allen Dingen, was kann der Chef, die Chefin auch tun, damit der Mitarbeiter seinen Job gut machen kann.
Ja, nun hat man aber manchmal so ganz festgefügte Formate. Wie füge ich mich da ein, ohne mich vielleicht zu sehr eingesperrt zu fühlen, beziehungsweise mich vielleicht von bestimmten Mustern auch freizumachen, die Sie eben angesprochen haben?
Also das ganze Thema ist nicht ganz so leicht, weil wir ja, wie gesagt, das über viele Jahre diese Muster aufgebaut haben und die sich im Körper manifestiert haben. Was ich immer rate, ist, sich zumindest mal gut vorzubereiten, damit man nicht kalt in so eine Situation reingeht. Also das heißt, mal überlegt, was habe ich denn gut gemacht, was ist gut gelaufen im letzten Jahr, auch mal ein paar Mitschriften anfertigt, vielleicht sogar über das Jahr, was ist gut gelaufen, wo könnte ich vielleicht mich noch verbessern. Dann kann ich ganz anders in das Gespräch gehen, als wenn ich einfach da mich hinsetze zum Chef oder zur Chefin und warte, was da kommt. Mhm. Das Kaninchen vor der Schlange.
Ja, Kaninchen vor der Schlange. Vielleicht fühlt sich auch mancher Chef so. Reden wir drüber mit Armin Trost. Der ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule Furtwangen und hat auch ein Buch über Mitarbeitergespräche geführt. Hallo, Herr Trost.
Hallo, grüß Sie, Frau Brinkmann.
Herr Trost, mit welcher Haltung gehen Chefs aus Ihrer Erfahrung in solche Gespräche hinein?
Sehr unterschiedlich, hängt da im Wesentlichen davon ab, welches Rollenverständnis eine Führungskraft hat. Beim jährlichen Mitarbeitergespräch muss man zunächst mal verstehen, es ist ja im Grunde nicht ein Gespräch. Da wird zwar auch gesprochen, aber im Wesentlichen ist es ein Managementsystem, bei dem es um vergangene Leistung geht, um zukünftige Leistungserwartungen. Und die Führungskraft wird in so einem System sehr stark in eine Richterrolle gedrängt, ja, wo sie eine gewisse Autorität ausübt. Und diese Richterrolle ist im Grunde nicht mehr kompatibel mit einem Führungsverständnis vieler moderner Führungskräfte, die eher kollegial führen, die eher coachend führen. Und das erleben die Führungskräfte. Die können es oft nicht so, sagen wir mal, wissenschaftlich artikulieren, aber sie spüren, dass irgendwas in dieser Situation nicht passt. Das ist zumindest mal ein Grund, aber es gibt 100 Gründe, warum.
Jetzt haben wir ja gerade von Herrn Albers gehört, manchmal sieht der Mitarbeiter in mir halt auch vielleicht so eine Vaterfigur, Mutterfigur, so eine komplizierte. Haben das Chefs auch auf dem Schirm, also dass sie da vielleicht nochmal in eine andere Rolle da dem Mitarbeiter gegenüber setzen? Also was wissen sie eigentlich, wie sie da agieren müssen? Also was müssen sie darüber wissen?
Ja, Führungskräfte werden ja häufig vorbereitet auf sowas, die werden geschult. Das ist ja auch schon mal bezeichnend, dass meistens die Führungskräfte geschult werden für so eine Maßnahme und gar nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da bringt man ihnen Dinge bei, wie zum Beispiel, dass man Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert formuliert, dass man Feedback auf eine bestimmte Art und Weise gibt. Und das ist auch alles recht und schön, Die Situation ist eine andere. Sie haben jetzt plötzlich einen Menschen vor sich. Und man muss sich das wirklich plastisch vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel kollegial führe und ich habe meinen Kollegen hier sitzen und ich sage, ich habe so, Jürgen, haben wir ja wunderbar zusammengearbeitet das ganze Jahr und jetzt darf ich dir erstmal ein formales Urteil verpassen. Ja, das ist dann, das hebelt alles, was ich gelernt habe, in dem Kontext komplett aus.
Das heißt, da wäre jetzt ein bisschen auch die Frage der Choreografie. Also Wie fest oder wie frei sollte das ablaufen? Was ist da so Ihre Empfehlung?
Ja, das ist eine Frage, wofür das Mitarbeitergespräch durchgeführt wird in einem Unternehmen. Und das ist ja häufig sehr unklar. Fragen Sie einen Personalleiter, warum habt ihr das? Und dann kriegen Sie sehr diffuse Antworten sehr häufig. Also die Frage ist wirklich, warum machen wir das? Was ist der Zweck? Was ist die Nutzenerwartung hinter all dem? Und das muss man klären. Und wenn jetzt die Nutzenerwartung ist, dass ich zum Beispiel Leistung differenziere, dass ich wissen möchte, wer sind eigentlich die Top 20% Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Bereich, ja, dann brauche ich hiervor eine Systematik oder irgendetwas, was ich ganz konkret tun muss. Ja, wenn es aber um Zielvereinbarung geht oder um Feedback oder um Entwicklung oder um Mitarbeiterbindung oder vielleicht auch nur um die Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses. Ja. Je nachdem läuft so ein Gespräch eben ganz anders und muss anders laufen.
Wie viel Zeit sollte sich denn ein Chef dafür idealerweise nehmen? Also ich meine, wir gehen jetzt noch immer noch von dieser klassischen Variante aus. Wir reden natürlich auch noch über andere Formen. Aber so wie ich das bisher in der Literatur gelesen habe und in Artikeln, vielleicht können Sie da auch noch mal eine Zahl sagen. Herr Trost, ist ja dieses klassische Mitarbeitergespräch einmal im Jahr, ist ja schon noch sehr stark verbreitet, oder?
Ja, ist so. Sehr stark verbreitet. Ich kann jetzt gar keine akuten Zahlen nennen. Aber es ist wirklich sehr verbreitet, eines der meist verbreiteten Personalinstrumente oder Führungsinstrumente in Unternehmen. Zu der Frage, wie lange sowas dauert, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Da gibt es ein Soll und ein Ist. Es gibt sehr viele Führungskräfte, die mit ihren Mitarbeitern vereinbaren, komm, Mensch, Jürgen, lass uns das hinter uns bringen, ja? Diese Farce, bring mal das Formular vom letzten Mal mit und dann ist die Sache in 5 Minuten geregelt. Ja? Dann bringen die das mal schnell hinter sich. Nach dem Motto, leg dich mit der Personalabteilung nicht an, die wollen, dass wir das machen, also machen
also
wir das.
Also eine Pflichtübung. Und dann ist das in 15 Minuten maximal abgehakt.
Ja, absolut. Ja.
Und dann redet man noch vielleicht über den letzten Stammtischtermin oder was auch immer.
Exakt. Mhm. Und jetzt wird der gemeine Personaler sagen, das ist aber nicht gut. Ja, würde ich sagen, meine Güte, ja, das kommt drauf an. Ja, vielleicht ist das sogar die bessere Methode.
Ne? Weil dann das Verhältnis zwischen den beiden immer noch stimmt.
Richtig, richtig. Dadurch wird das Verhältnis nicht gefährdet. Und die haben eine gute Strategie gefunden, dieses Ding zu machen, in gewisser Weise zu bypassen, um es gleichzeitig nicht zu machen.
Das heißt also, wir sind nochmal bei diesem Thema freier oder fester Ablauf. Also wenn ich mich sklavisch an solche, ich habe irgendwo in einem Artikel das schöne Wort Verwaltungsakt, wenn ich mich an sowas halte, trage ich eigentlich auch da schon allein mit dieser Form dazu bei, dass ich quasi die Mitarbeiter verschrecke.
Ich weiß es nicht. Es gibt sehr viele Gespräche, Prozeduren in Unternehmen, die müssen formal ablaufen. Und das macht auch 100% Sinn. Jetzt denken wir mal an Budgetrunden beispielsweise. Ja, da wird ja auch über formale Dinge gesprochen und das ist auch gut so. Ja, und es ist auch gut so, dass man sich da an bestimmte Regeln hält und dass man bestimmte Dinge festhält, entscheidet, beurteilt, dokumentiert und sich danach daran hält. So. Also in vielen Bereichen haben wir genau das. Oder wenn Sie eine Anschaffung machen für irgendeine Investition, dann haben Sie bestimmte Prozeduren. Nur beim Mitarbeitergespräch versuchen wir das Gleiche irgendwie zu machen. Ja, auch so eine Art Prozedur. Nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist dann häufig nicht so richtig klar, was wollen wir jetzt eigentlich entscheiden ganz konkret. Ja? Und welche Urteile müssen wir ganz konkret fällen, um daraus ganz bestimmte wichtige Konsequenzen abzuleiten.
Herr Albers, feste oder eher lockere Prozedur, was gibt den Leuten in so einer Situation mehr Sicherheit?
Ich würde noch einen Schritt davor sagen wollen, es ist wichtig, dass sich der Chef überhaupt erstmal den Freiraum nimmt und das separat macht, nicht im Großraumbüro, dass so ein paar Spielregeln einfach mal eingehalten werden, was vielfach eben nicht passiert. Zum Beispiel auch Telefon aus oder Tür zu. Der Chef sich ganz bewusst Zeit nimmt und dem Mitarbeiter das auch sagt, dass der weiß, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde oder Stunde Zeit und können uns wirklich vertieft damit beschäftigen. Mhm. Ja, damit der Mitarbeiter, das wird häufig nicht gemacht, weil es als Machtinstrument genutzt wird, weil der Mitarbeiter dann da sitzt in seiner Unsicherheit und der Chef kann jederzeit Gas geben oder das Ding abbrechen und so weiter und der Mitarbeiter sitzt dann wieder, wie das Kaninchen vor der Schlange.
Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ein Verwaltungsakt, so eine feste Struktur gibt, habe ich ja vielleicht auch als Mitarbeiter die Chance zu erfahren oder ein bestimmtes Prozedere, auf was ich mich viel stärker einstellen kann. Das kann ja auch eine Form der Erleichterung sein, oder?
Das stimmt, dann würde ich die Rahmenbedingungen aber äußerlich, also bekannt machen. Was der Trost eben gesagt hat, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, dass man den Mitarbeiter auch vorher mal schult oder zumindest darüber in Kenntnis setzt, wie so ein Mitarbeitergespräch von den Rahmenbedingungen her stattfinden kann. Das wissen ja viele gar nicht. Ja, die gehen da rein mit flauen Gefühl im Magen und bei dem einen dauert 10 Minuten, beim nächsten eine Stunde und dann ist das wie in der Schule damals, so nach dem Motto, wenn es länger dauert, da hat er Probleme. Ja, und dann wird auch noch gelästert und getan gemacht. Das darf natürlich nicht sein.
Herr Trost, damit könnten Unternehmen natürlich den Mitarbeitern vielleicht auch eine gewisse Sicherheit vermitteln. Ich nenne dir mal die Rahmenbedingungen. Also ich lade dich nicht an und weiß gar nicht, wer dir da am Ende des Tages dann gegenüber sitzt, oder?
Also man kann Rahmenbedingungen vermitteln. Das halte ich für ein Muss. Das ist eine Frage der Fairness, dass man klar macht, pass mal auf, jetzt geht es um das und das und das. Und so gehen wir vor. Es gibt auch noch eine intelligentere Methode, nämlich indem ich mich mit meinem Team zum Beispiel zusammensetze und sage, so Freunde, wie wollen wir zukünftig unsere Leistungserwartungen eigentlich klären? Und wie wollen wir das mit Feedback handhaben zukünftig? Vielleicht finden wir einen gemeinsamen Weg, ja, der für uns Sinn macht. Das ist dann möglicherweise ein Ansatz, der von dem Konzernansatz ein bisschen abweicht, aber es wäre eigentlich besser, es so zu machen. Und wenn Sie das tun, dann kommen Sie sehr häufig zu dem Ergebnis, dass man Dinge nicht einmal im Jahr tut, dass man Dinge nicht individuell tut, sondern möglicherweise in Teams und öfters und vielleicht nicht mit einem Formular auf dem Tisch, sondern nur mit einem Flipchart an der Wand.
Ja? Also das sozusagen gemeinsam zu entwickeln,
richtig,
könnte die Situation auch schon entschärfen. Sollen wir vielleicht nochmal drüber reden, welche Themen auch, jetzt egal in welcher Form, ob Team oder jetzt alleine, aber welche Themen sollten da unbedingt angesprochen werden, Herr Trost?
Also in einer modernen Arbeitswelt kann man sowas schon als eine Gelegenheit sehen, ja, wo eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter einmal so seine individuelle Sicht artikuliert auf die Dinge. Wie arbeiten wir? Was bräuchte ich? Ja, Herr Albers hat es auch schon angesprochen, so Dinge wie zum Beispiel, wo möchte ich besser werden in den nächsten Jahren? Was wären Aufgaben, die ich zukünftig gern übernehmen würde? Aufgaben, die ich gern ändern würde? Also indem ich so ein Gespräch, wo ich das Verhältnis Führungskraft-Mitarbeiter gestalte, als ein Coach-Coachee-Verhältnis sozusagen, wo ich einfach mal die Gelegenheit habe, den Mitarbeiter zu Wort kommen zu lassen und mal seine Sicht darzulegen.
Aber gleichzeitig will der Chef natürlich auch von mir wissen, wie und was ich geleistet habe, oder?
Ja, also, ist in Ordnung.
Ja, die Frage ist halt, wie offen kann ich mich denn da zeigen und geben, ohne dass ich dann wieder riskieren muss, dass der mich vielleicht zu den Low-Performern oder wie das in manchen Bewertungsverfahren dann kategorisiert wird, hält.
Ganz entscheidender Punkt. Also wenn Sie einen Mitarbeiter fragen, Mensch, wie siehst du denn deine Arbeit in den letzten 12 Monaten? Ne? Dann kann das eine Anregung sein zur Reflexion. Ich halte es für sehr sinnvoll, dass Menschen ab und zu innehalten und reflektieren darüber, Mensch, was habe ich eigentlich geleistet oder was habe ich nicht geleistet, was ich mir doch eigentlich vorgenommen habe. So, das ist Coaching, das ist diese Ebene der Selbstreflexion. Sobald Sie jetzt aber sobald der Anschein erweckt wird, dass daraus ein Urteil generiert wird, das über meine Zukunft, über mein Gehalt entscheidet, dann wird aus diesem Gespräch eine Verhandlungssituation. Und das muss man einfach wissen. Ich kann nicht beides machen. Das ist ganz wichtig. Das wissen wir in der Psychologie seit 60 Jahren, dass eine Situation niemals beides sein kann. Reflexion, Feedback und zugleich Beurteilung.
Und wenn es um Beurteilung geht, das kann ja dann manchmal auch sehr kritisch sein.
Ja.
Sind ein heikles Thema. Dazu hat Dirk Slifka geforscht. Er ist Professor für Personalwirtschaftslehre an der Uni Köln. Und ihn möchte ich als dritten Gesprächsgast hier in der Runde ganz herzlich begrüßen. Herr Slifka, hallo.
Hallo, Frau Brinkmann.
Herr Slifka, wie umgehen mit Lob oder Kritik in solchen Runden?
Ja, das ist die zentrale Herausforderung ist, auf der einen Seite will man als Unternehmen ja durch solche Gespräche fördern, dass es eine Feedback-Situation, dass es diese Coaching-Situation gibt, die Herr Trost gerade geschildert hat. Auf der anderen Seite brauchen natürlich Unternehmen auch Informationen darüber, wie Mitarbeiter dastehen, insbesondere teilweise über zum Thema Anreize, darüber kann man streiten, aber insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, über wer wird befördert, was für Karriereperspektiven gibt es für wen, wer sind eigentlich meine Talente im Unternehmen. Das heißt, ganz kommt man aus der Situation nicht raus, dass man eine Beurteilung braucht. Aber ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, diese beiden Aspekte zu trennen. Ne? Wir haben einige Evidenz mittlerweile, dass es gut ist, diese monetäre Ebene nicht zu verknüpfen mit der Ebene des Feedbacks, des Austauschs, des Coaching. Aber beide Elemente braucht man, ne? Braucht das Unternehmen. Aber wahrscheinlich am besten nicht in einem Prozess.
Und wie gehe ich mit Kritik um? Wie verpacke ich die am besten?
Wir wissen auch aus jahrzehntelanger Forschung, dass tatsächlich Vorgesetzte eine große Abneigung dagegen haben, in der Regel Kritik sehr, sehr offen zu äußern. Ne? Wenn wir Leistungsbeurteilungsdaten angucken, sehen wir in der Regel, dass die typischerweise viel besser ausfallen, als man das vielleicht gerne hätte, wenn man wirklich eine differenzierte Beurteilung möchte.
Vielleicht auch, weil wir so eine Situation haben, wie sehr Trost eben beschrieben hat, der Jürgen, der dann ins Büro kommt. Das ist jemand, mit dem ich auf einer ganz niedrigen Hierarchie vielleicht zu tun habe. Und dem drücke ich jetzt doch keine schlechte Bewertung rein. Weil wir wollen ja auch nachmittags noch Kaffee trinken gehen oder sowas.
Ganz genau. Und deswegen, das macht es auch so schwierig, wenn die Beurteilung verknüpft ist mit zum Beispiel dem Geld. Und wenn es eine Verhandlungssituation draus wird, wie Herr Trost gerade sagte, weil dann bin ich erst recht abgeneigt, negatives Feedback zu äußern. Wogegen, wenn ich die beiden Prozesse trenne, dann schaffe ich es im Idealfall, eine Kultur hinzubekommen, wo der Mitarbeiter sich auch freut, wenn ich wertschätzend Feedback äußere, das auf Schwächen hinweist. Ne? Und dann hängt da aber nicht automatisch ein Verlust von einem Bonus dran, wenn diese beiden Prozesse getrennt sind.
Wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt feststelle, der Jürgen ist jetzt doch nicht so ein toller Performer?
Ja, das ist die Frage wieder aus Sicht des, ich meine, im Grunde geht es ja auch immer darum, eine gewisse Authentizität zu schaffen. Das heißt, in der wirklich guten Führungskultur kriegt man das hin. Gute, sehr gute Führungskräfte kriegen das hin, das zu durchaus auszudrücken, wo die Schwächen sind, ohne dass es am Selbstbild grundsätzlich rüttelt. Ne? Es hat ja nicht jeder Mensch in allen Dimensionen Schwächen. Insofern kann man immer ein differenziertes Bild zeichnen von Stärken und Schwächen einer Person. Aber sozusagen die Mitarbeitergespräche sind, glaube ich, deswegen wichtig, weil Führungskräfte im Alltag dieses offene Feedback oft nicht in dem Maße machen, wie wir es gerne hätten. Deswegen müssen wir sie, glaube ich, schon regelmäßig dazu bringen und auch durch Prozeduren dazu bringen, dieses Feedback zu äußern, weil sonst geht es einfach im Alltag sehr schnell unter.
Gibt es irgendwelche Instrumente, dass man vielleicht zu einer besonders fairen Einschätzung der Leistung eines Mitarbeiters kommen kann? Also dass man ihm besonders fair auch vermitteln kann, du bist gut, deine Leistungen sind in dem und dem Bereich angesiedelt?
Na, empirisch sehen wir das immer, dass das besonders leicht ist, wenn wir objektive Leistungsmaße haben. Das ist natürlich ein Punkt, dass sie in sehr vielen Jobs nicht haben, aber es denken Sie an, weiß ich nicht, Vertriebsjobs oder ein Retail-Geschäft in der Bank, also ne, sowas, wo wir relativ harte Maße haben, ne, wo wir einfach gucken können, wie gut war jemand, ne, wie viel hat er verkauft, wie viel hat er produziert, wie viele Fehler sind passiert, dann ist es relativ einfach, weil man irgendwie auch beweisen kann, was die Leistungseinschätzung ist. Das ist natürlich in, ich würde sagen, 90% der Jobs nicht der Fall. Ne? Und das ist natürlich tatsächlich eine große Herausforderung. Insofern ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, Vorgesetzte dazu anzuhalten, auch Schwächen aufzudecken. Das ist ein schwieriger Prozess, allein im Lernprozess zu triggern. Aber das hängt sehr, sehr vom konkreten Umfeld ab, wie man das macht.
Und wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, noch stärker Bewertungen von Kolleginnen und Kollegen einzubinden?
Ja, das gibt es ja manchmal, 360-Grad-Feedback-Systeme, wo man über Internetplattformen Bewertungen von Kolleginnen und Kollegen einholt. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, wenn man wieder an das reine Feedback denkt. In dem Moment, wo diese Bewertungen aber genutzt werden, um Boni zu vergeben, dann hat man unter Umständen, gerade bei, je nachdem, was man für ein Bonussystem hat, unter Umständen auch Wettbewerb geschaffen zwischen Kollegen und kann auch Teamklima beschädigen, Kultur beschädigen. Also insofern, aber aus Sicht des Coachings, des Feedbacks, sind solche Systeme sehr, sehr sinnvoll.
Mhm. Mitarbeitergespräche werden ja aus Sicht der Personaler als Führungsinstrument verstanden, hat der Trost auch schon erwähnt, diesen Begriff. Lässt sich irgendwie betriebswirtschaftlich nachweisen, wie sich dieses Instrument auf den Erfolg eines Unternehmens auswirkt? Also gute Mitarbeitergespräche, mehr Umsatz, schlechte eher weniger? Also gibt es da Kennzahlen?
Ja, wir haben gerade eine Studie gemacht zusammen mit einer großen Handelskette, wo wir tatsächlich in 160 Supermärkten eingeführt haben. Die 80 zufällig ausgewählte Supermärkte davon, da haben die wurden sozusagen die Vorgesetzten der Marktleiter gebeten, ein Mitarbeitergespräch alle 2 Wochen zu führen mit ihren Marktleitern über den Gewinn, was sie getan haben und tun können, um den Gewinn dieses Marktes zu steigern. Und dadurch, dass wir so eine saubere experimentelle Bedingung haben, wir senden das oft einen A-B-Test im Unternehmen, ne? Also Gruppe A hat das Mitarbeitergespräch, Gruppe B nicht, können wir sehr sauber statistisch dann sehen, was hat das eigentlich mit den Gewinnen gemacht, und wir haben einen sehr, sehr erstaunlich hohen positiven Effekt gefunden. Also allein diese einfachen Gespräche, die nicht viel Zeit gekostet haben, haben dazu geführt, dass die Gewinne im Schnitt in diesen Märkten im Monat um mehr als 1.000 Euro gestiegen sind, pro Monat, pro Markt. Ne? Wenn Sie denken, ein Gespräch ist vielleicht insgesamt 1 Stunde im Monat, wenn Sie die Personalkosten gegenrechnen, können wir sehr klar zeigen, dass es einen hohen wirtschaftlichen Gewinn erzeugt hat. Ne? Also insofern ist das jetzt natürlich aus einem Unternehmen nur für mich sehr starke Evidenz, dass es gut ist, solche Gespräche auch anzustoßen, auch durchaus eine gewisse Pflicht reinzulegen oder einen Appell reinzulegen, dass die geführt werden, dass sie im Alltag nicht untergehen.
Aber vielleicht nicht nur einmal im Jahr, ne?
Genau, nicht nur einmal im Jahr, sicherlich. Also uns wurde gesagt, wir haben die Beschäftigten angerufen, wir haben Fragebögen erhoben, die haben gesagt, im Wesentlichen gesagt, 2 Wochen Rhythmus war zu viel, das ist einfach zu viel Belastung im Alltag, ne? Aber einmal im Jahr ist deutlich zu wenig. Ich glaube, da spricht sehr viel für.
Ich höre Zustimmung von Armin Trost, der uns aus Stuttgart zugeschaltet ist. Herr Trost.
Ja, bin ich absolut dabei. Ja, also das ist, was Sie beschrieben haben, ist eine großartige Studie, Herr Slivka. Also was wirklich schön zeigt, was Coaching bringt. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie die Effekte auch deshalb hatten, weil damit keine Beurteilung in Verbindung gebracht wurde. Und die Marktleiter wahrscheinlich in diesen Gesprächen einfach angehalten wurden, zu reflektieren, was können wir besser machen, was können wir schlechter machen. Und Coaching als Führungsform, nenne ich es mal, ist unglaublich effektiv, weil sie die Verantwortung bei den Geführten lässt. Ja? Und weil ein Coach eben durch Fragen führt. Also er sagt dann nicht, das finde ich nicht in Ordnung oder das finde ich in Ordnung, so müsst ihr das machen, sondern ein Coach stellt Fragen wie, was könntet ihr denn jetzt besser machen? Welchen Weg seht ihr denn? Wie findet ihr denn selber euren Vorschlag? Ja? Und wie könntet ihr euch selbst Unterstützung holen? Und das ist eine großartige Methode, die ist im Grunde eine sehr moderne Führungsform.
Herr Slivka nickt ebenfalls dazu. Möchten Sie noch was ergänzen?
Ja, genau. Nee, das stimmt schon. Vor allen Dingen, ich möchte sagen, es ist wahrscheinlich nicht alleine das Coaching. Es ist ein Stück weit schon auch, dass es natürlich, ich weiß jetzt als Mitarbeiter, in 2 Wochen fragt mich ein Chef wieder, was ich getan habe. Also es hat auch diesen Anreizaspekt. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es ein Stück weit Druck erzeugt hat. Wobei, was wir sehen, wir haben auch Fragebögen gemacht, wo wir das genau vergleichen können. Und die Arbeit, was die Beschäftigten gesagt haben, ist tatsächlich, ne, das Feedback ist besser. Also wir fragen, wie war die Qualität des Feedbacks, das sie von ihrem Vorgesetzten in den letzten 3 Monaten erhalten haben. Sehen wir deutlich höhere wahrgenommene Feedbackqualität und wahrgenommene Motivation in der Gruppe, die diese Gespräche geführt hat. Aber Herr Trost, Sie haben vollkommen recht in dem einen Punkt, es ist tatsächlich getrennt worden von dem Bonus. Und wir haben noch eine interessante Sache gemacht, das habe ich eben weggelassen. Wir haben nämlich nochmal weitere 80 Märkte gehabt, in denen die Gespräche geführt worden und gleichzeitig ein Bonus für die Gewinnsteigerung eingeführt worden ist. Der Bonus wurde noch nicht mal in den Gesprächen vergeben, sondern der wurde parallel quantitativ berechnet. Und das Interessante, in den 80 Märkten sehen wir, dass die Gespräche nicht mehr funktionieren.
Ja, das sehen wir.
Kann ich was ergänzen sagen?
Ja, natürlich, Herr Albers meldet sich zu Wort. Job- und Karrierecoach. Herr Albers?
Nein, ich hatte in diesem Fall nichts gesagt. Da müsste doch jemand anderer.
Ach, so hat sich nochmal jemand anders gehört. Ich möchte jetzt erstmal eine kleine Musikpause machen, um auch nochmal die Telefonnummer für unsere Hörer, die sich vielleicht auch in diese Runde einklinken möchten, zu nennen. Das ist die 00800 4464 4464. Oder Sie können uns auch gerne eine Mail schreiben mit Ihren Erfahrungen und Meinungen zum Thema Mitarbeitergespräch, über das wir hier heute in dieser Runde reden. Gleich gesellt sich auch noch jemand dazu, der auch rechtliche Aspekte dieses Gespräches beleuchten kann. Die Mailadresse bin ich Ihnen noch schuldig. campus@deutschlandfunk.de. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wir reden über Mitarbeitergespräche und für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, unsere Gäste heute sind der Job- und Karrierecoach Josef Albers, Dirk Slifka, Professor für Personalwirtschaft an der Uni Köln und Armin Trost, Buchautor und Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule Furtwangen. Und ich möchte noch einen weiteren Gast in dieser Runde begrüßen, das ist Norbert Lippock. Er ist Arbeitsrechtler bei Verdi Berlin-Brandenburg. Guten Tag, Herr Lippock.
Ja, guten Tag.
Herr Lippock, gibt ja immer so die ein oder anderen rechtlichen Fragen, die einen vielleicht auch bewegen, wenn man in so ein Gespräch hineingeht, jetzt vielleicht mal so aus Arbeitnehmersicht betrachtet. Habe ich überhaupt Anrecht auf so ein Mitarbeitergespräch?
Sie müssen unterscheiden. Also erstmal ist es so, dass der Arbeitgeber aufgrund seines Direktionsrechts Sie natürlich zu einem Mitarbeitergespräch verpflichten kann. Also Sie können sich dem grundsätzlich nicht entziehen. Sie haben nur jetzt kommt es darauf an, auf das Thema, über was wir reden. Wenn wir jetzt über ein normales Mitarbeitergespräch führen, über das, was die Kollegen gesagt haben, wo es um Leistungsbeurteilung geht und so weiter, dann ist es relativ unproblematisch. Wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel betriebliche Änderungen, Lohnstruktur, Arbeitsentgelt, dann stellt sich auch die Frage, ob Sie den Betriebsrat oder den Personalrat hinzuziehen dürfen oder wenn es dann um Einzelgespräche geht und sowas, wo es um Änderung des Arbeitsvertrages oder Abmahnung oder Störung im Leistungsverhältnis geht, ob Sie dann sogar einen Rechtsanwalt hinzuziehen dürfen.
Also das steht mir jetzt nicht, damit haben Sie schon fast meine nächste Frage beantwortet. Also ich kann jetzt nicht per se sagen, ich möchte auch lieber jemanden an meiner Seite haben, der Chef ist auch so cholerisch, das geht nicht.
Das geht nicht. Also grundsätzlich ist es so, dass ein Mitarbeitergespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattfindet. Das heißt, Dritte, das ist der Charakter des Gesprächs, Dritte sind nicht hinzuzuziehen. Also das heißt auch keine Anwälte und auch keine Betriebsräte. Das hat auch was mit Geheimhaltung zu tun. Aber je nachdem, um was geredet wird, zum Beispiel ist es so, dass im Betriebsverfassungsgesetz in § 81 und 82 explizit, wenn es um die Organisationsstruktur geht, um das Arbeitsentgelt, Veränderung von technischen Anlagen und so weiter, oder auch bei der Frage Einsicht in Personalakte, da können Sie dann als Beschäftigter den Betriebsrat hinzuziehen.
Und welche Fragen darf mir mein Chef oder meine Chefin überhaupt nicht stellen?
Ja gut, der Klassiker ist ja oder sowas, das ist ja im Grunde genommen, das ist ja schon jeder durch die Presse oder sowas, die Frage natürlich, wenn Schwangerschaft zum Beispiel oder sowas. Das ist natürlich, Sie haben ein Gespräch und sowas und dann fragt er Sie unvermittelt, sind Sie schwanger? Da müssen Sie natürlich nicht drauf antworten. Die andere Frage ist, ob Sie jetzt, wenn es um Rückkehrgespräche gibt, es gibt auch Rückkehrgespräche, Mitarbeiter ist längerfristig krank geworden, dann geht es um Integration wieder in den Betrieb. Da muss man genau aufpassen, was man sagt. Natürlich muss man Grundinformationen dem Arbeitgeber geben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel stellen sich vor, der Busfahrer, der hat einen Bandscheibenvorfall gehabt und müsste vielleicht versetzt werden, dann müssen Sie das natürlich offenlegen, weil Sie dann nicht mehr Bus fahren wollen. Aber problematisch ist es natürlich, die ganze Krankenakte offen zu legen, weil es ja auch die Frage ist, was mit diesen Daten dann passiert.
Müssen solche Gespräche eigentlich immer protokolliert werden?
Nein. Also in Protokollierung ist es für beide Seiten möglich, für beide Seiten, also für den Arbeitgeber wie für den Arbeitnehmer, dass sich jeder Notizen macht, aber einen Zwang zum Protokoll gibt es nicht. Was grundsätzlich verboten ist, sage ich auch gleich, und das sind Tonaufnahmen, das ist grundsätzlich nicht möglich, außer beide sind natürlich einverstanden, aber von dem ist natürlich grundsätzlich abzuraten.
Muss denn mein Chef mir sein Protokoll zeigen, auch wenn da zum Beispiel sowas drinsteht, wie was ich so zugesagt habe, was ich im nächsten Jahr erreichen will?
Nein, nicht außer, das ist jetzt, vielleicht kann ich nochmal ergänzend was dazu sagen, was die Kollegen vorhin erklärt haben. Die Frage bei diesen ganzen Mitarbeitergesprächen kommt es meines Erachtens nach darauf an, Das Wichtigste ist meines Erachtens nach Transparenz. Also, dass der Mitarbeiter weiß, um was geht's hier. Ein Kollege hat es auch gesagt, der Anlass ist oft unklar. Was geht es um Arbeitsentgelt, geht es um Beurteilung und sowas. Und die großen Unternehmen, also große Unternehmen jetzt, die haben grundsätzlich auch Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen, wo das ganz genau geklärt ist und sowas, was mit den Daten passiert, ob man das Gespräch abbrechen darf, mit der Vertraulichkeit, ganz wichtiger Punkt, Freiwilligkeit und das ist grundsätzlich größeren Unternehmen auch zu raten, solche Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen mit den Mitarbeitervertretern zu schließen.
Wann darf ich denn so ein Gespräch abbrechen?
Ja, das ist die Frage oder sowas. Also wenn zum Beispiel Fragen gestellt werden, die unzulässig sind, dann können Sie natürlich das Gespräch irgendwie abbrechen oder sowas, sagen, diese Fragen beantworte ich nicht oder so. Das können Sie natürlich machen. Oder wenn es dann natürlich, vorne hat auch jemand gesagt, irgendwie die Mitarbeiter werden auch geschult, die Gespräche durchführen und sowas, wenn der Chef cholerisch wird, das ist auch immer die Frage, wer führt das Gespräch eigentlich? Ist es der Dienstvorgesetzte, also der das Direktionsrecht ausübt oder sowas? Ist es der Personalmensch, der im Grunde genommen die Personalhoheit? Das ist oft nicht klar, das hat auch ein Kollege irgendwie angesprochen. Und da gibt es natürlich so Situationen, die durchaus beleidigend sein können, wenn man vorbehalten wird, was man hier alles falsch gemacht hat. Dann gibt es so Situationen, dass man aufstehen kann und sagen, das Gespräch möchte ich jetzt nicht weiterführen.
Wenn Sie sich als Hörerin oder Hörer hier in die Runde einbringen wollen, vielleicht Fragen, auch arbeitsrechtliche Fragen an Herrn Lippock haben, der uns aus Berlin zugeschaltet ist, dann rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464, und diese Nummer hat unsere erste Hörerin, Frau Sodeikart aus Biberach, gewählt. Frau Sodeikart, Ihre Erfahrung mit dem Thema Mitarbeitergespräche?
Ja, hallo. Zunächst mal in die Runde. Ich bin verantwortlich für 16 Mitarbeiterinnen in Bildungseinrichtungen, in Familienzentren und Kitas, und ich führe jährlich Mitarbeitergespräche. Ich unterscheide zwischen einrichtungsbezogenen Mitarbeitergesprächen und personenbezogenen Mitarbeitergesprächen. Das ist bei uns auch gesteuert über das Qualitätsmanagement. Meine Erfahrungen damit sind sehr, sehr gut, weil meine Mitarbeiterinnen mir wieder zurückmelden, diese Methoden, ich mache immer unterschiedliche Methoden aus dem Coaching, wenden Sie dann wiederum für Ihre Mitarbeiterinnen beim jährlichen Zielvereinbarungsgespräch oder Mitarbeitergespräch an. Und die macht das ganz abwechslungsreich über zum Beispiel ein Walk and Talk, dass ich nicht nur jetzt an den Tisch sitze und wir sitzen uns gegenüber, sondern die Mitarbeiter dürfen mitgestalten, dürfen ihre Ideen einbringen, ihre Erfahrungen berichten und ja, in so einem Walk and Talk in der Natur laufen, tut sich die eine oder andere einfach leichter, dann normal auch auf problematischere Themen einzugehen.
Also da haben Sie offensichtlich ein gutes Format gefunden. Herr Trost?
Ja, hervorragend. Also zwei Besonderheiten an der Stelle. Erstens, Sie sind offenbar, Sie leiten diesen Bereich und Sie tun das aus eigenen Stücken. Ja. Und das ist hervorragend. Eine Führungskraft, die aus eigenen Stücken, nicht weil die Personalabteilung das will, sondern aus eigenen Stücken sagt, ich möchte jetzt mal mit meinen Leuten sprechen. Das ist sehr wertschätzend, ja. Sie nehmen sich Zeit und es überrascht mich überhaupt nicht, dass Sie damit wunderbar laufen. Ich nehme mal an, wenn Sie Walk and Talk machen und durch den Wald gehen, dann haben Sie kein Formular in der Hand, das nachher irgendeine Zentrale bekommt und wo dann die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter irgendwelche Konsequenzen fürchten muss. Also das darf man jetzt nicht missverstehen. Gespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeitern sind sehr, sehr wertvoll. Und ich kann auch nur jeder Führungskraft raten, nehmen Sie sich ab und zu mal Zeit, eine Stunde, wann auch immer, und reden Sie mit den Leuten. Das reicht manchmal einfach, wenn Sie sagen, hey Jürgen, jetzt setzen wir uns mal eine Stunde zusammen, haben einen Kaffee und jetzt will ich mal wissen, wie es geht dir eigentlich.
Herr Trost, vorausgesetzt, Sie wissen den Namen Ihres Mitarbeiters. Das ist ja auch nicht in allen Unternehmen der Fall, oder?
Dann sprechen Sie ihn mit der Personalnummer an. Ja.
Frau Sodeikart, vielen Dank für diese Erfahrung, die Sie uns vermittelt haben, wie Sie Mitarbeitergespräche einbringen in Ihren Arbeitsbereich. Ich habe einen weiteren Hörer, den ich begrüßen möchte, aus Berlin, hat uns Herbert Orff angerufen. Herr Orff, Ihre Meinung? Oder Ihre Erfahrung zum Thema?
Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ich wollte dazu beitragen, dass ich also die Erfahrung gemacht habe, zumindest in den letzten 10 Jahren oder sagen wir mal letzten 6, 8 Jahren meines Daseins in der Firma, dass das mehr oder weniger eine Farce war. Man hat also eine Vorgabe gehabt vom Personal, von der Personalabteilung eben die Mitarbeitergespräche zu führen und dann eben auch die Bewertungsbogen und so weiter mit abzugeben. Und das hat man dann gemacht, aber mehr oder weniger so, dass man das sich vom letzten Jahr angesehen hat und hat sich was verändert, hat sich nichts verändert, na ist gut, haken wir wieder das alles ab, was da draufsteht. Und so war es dann halt. Ich finde, aber im Grunde muss es doch wichtig und gut sein, wenn man eben mit seinen Mitarbeitern auch das Jahr über mal ein Gespräch führt und dann einfach mal die Möglichkeit nutzt, wenn man gerade mal mit ihm Zeit hat, darüber zu sprechen. Es muss nicht immer, wie gesagt, so eine Form sein, bin ich der Meinung. Und es muss nicht immer kurz vor Jahresende noch alles reingedrückt werden. Und das hat manchmal sogar dazu geführt, dass es telefonisch gemacht wurde, weil es nämlich gar nicht anders ging mehr. Und das war natürlich dann mehr oder weniger...
Das ist wahrscheinlich so der Tiefpunkt der Wertschätzung erreicht, wenn man noch telefonisch so ein Gespräch führt, oder?
Naja, was heißt Tiefpunkt? Ich meine, wenn jemand halt an einem anderen Ort ist und die Zeit es nicht mehr zulässt, weil er halt so viele Termine hat, habe ich auch Verständnis dafür. Aber da muss man es doch gar nicht führen.
Mhm. Slivka?
Ja, ich will nur kurz eine kleine Lanze für die Formalisierung brechen. Was Sie erwähnen, ne, das ist sicherlich ist eher ein Zeichen von nicht ausgeübter Führung, dass man das so als Pflichtübung charakterisiert. Aber ich glaube, eine große Gefahr ist, wenn wir immer nur uns darauf verlassen, dass die Führungskräfte das von sich aus machen. Das würden wir uns wünschen und gute Führungskräfte machen das. Aber wir sehen einfach empirisch, dass es bei vielen im Alltag untergeht und dass wir ein Stück weit Formalisierung brauchen. Und ich glaube, die erste Hörerin hat auch gesagt, es gibt einen Qualitätsmanagement-Prozess, der so ein bisschen nicht das Format treibt, wie sie das macht, aber wenn ich es richtig verstanden habe, durchaus darauf achtet, dass es gemacht wird. Ne? Also insofern würde ich die reine Formalisierung nicht per se verteufeln.
Also ich kann noch eine Meinung von einem Hörer, der uns telefonisch seine Meinung durchgegeben hat, das ist Herr Glagau aus Basel, mitteilen. Der wünscht sich eigentlich, dass man in den Gesprächen weniger freisprechen muss, also dann vielleicht auch formalisierter in dem Sinne, dass er sagt, man sollte lieber Fragen gestellt bekommen. Mhm. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen. Herr Albers, Sie als Karrierecoach, können Sie das nachvollziehen, dass es für manche Leute besser ist, dann auch so geführt zu werden durch so ein Gespräch?
Also ich sehe das so, dass es ja idealerweise ein Dialog auf Augenhöhe sein sollte. Und ist jetzt die Frage, wie man das interpretiert mit den Fragen. Ja, ist da jemand, der da sitzt und hofft, dass der Chef das steuert und er kann dann Ja und Amen sagen? Oder will er die Fragen einfach als Anlass nehmen, wiederum in Dialog zu kommen? Da müsste man mal ganz genau hingucken. Im Zweifel sollte aber der Chef als Vorgesetzter oder die Chefin in der Lage sein, das Gespräch auch zu steuern. Je nachdem, wie der oder die Mitarbeiterin gestrickt ist. Ja, der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Zuspruch, der nächste braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum. Und das nennt man ja auch situatives Führen. Und das muss eigentlich ein Chef können.
Aber vielleicht ist es manchmal doch ganz gut, um so einer Situation die Aufregung zu nehmen. Also dass man weiß, okay, ich habe ohnehin nicht viel mit meinem Chef zu tun. Das ist ja vielleicht eine Gesprächssituation, die sich sowieso erst dann innerhalb kürzester Zeit entwickeln muss. Das ist dann vielleicht ganz hilfreich, wenn man weiß, okay, das läuft nach Schema F ab, mir werden Fragen gestellt, da kann ich mich dann vielleicht noch besser darauf einstellen, oder?
Ich bin dafür, Leitthemen, Oberthemen zu wählen, aber nicht konkrete Fragen. Ja, dann werden irgendwelche Templates aus dem Internet oder von Bekannten oder von irgendwelchen wohlmeinenden Freunden hochgeladen oder wiedergegeben. Das hatten wir ja anfangs schon. Es geht darum, dass die Mitarbeiter wissen, auf was kommt denn jetzt auf mich zu, so inhaltlich, so große Punkte, die wichtig sind. Und dann können sie sich darauf vorbereiten. Und dann wird das Gespräch nicht vollkommen durchstrukturiert, sondern ich nenne es mal halbstrukturiert. Ja, dann ist noch genug Freiraum für beide Seiten, sich gemäß der eigenen Persönlichkeit einzubringen.
Herr Slivka, Sie gucken irgendwie skeptisch. Warum?
Nee, ich möchte an die Studie, die ich eben erwähnt habe, da haben wir tatsächlich, also zusammen mit dem Unternehmen, also wir tauchten nicht auf gegenüber dem Mitarbeiter. Das Unternehmen hat tatsächlich drei Fragen den Führungskräften genannt, die sie im Gespräch nennen sollten und durchgehen. Ne? Was habt ihr gemacht, um die Gewinne zu steigern? Was wollt ihr in den nächsten zwei Wochen machen? Und auf welche Probleme seid ihr gestoßen?
Das war dann auch immer alle zwei Wochen gleich, oder?
Das war immer alle zwei Wochen gleich. Ne? Das ist natürlich die Frage, wie das über, wir haben das über drei Monate jetzt angeschaut, ne? Wie das sich über einen längeren Horizont, wäre das sicherlich zu statisch, aber es kann, glaube ich, schon helfen. Deswegen halbstrukturiert ist genau das Richtige, was Sie sagen, glaube ich. Aber ein gewisses Maß an Struktur ist, glaube ich, in vielen Situationen hilfreich, um einen Impuls zu setzen, worauf Führungskräfte in dem Moment achten sollen. Und das ist auch eine Chance für ein Unternehmen, gewisse strategische Setzungen durchzusetzen oder bestimmte Dinge, auch wenn ich jetzt bestimmte Dinge in meiner Kultur verändern will, durchaus zu sagen, jetzt ist Teil meines Mitarbeitergesprächs, dass alle bitte über dieses Thema reden, vielleicht sogar geführt durch eine spezifische Frage, die ich vom Unternehmen vorgebe, weil ich dadurch ein Stück weit breit in die Organisation ein Thema treiben kann und einfach einen Dialog anstoßen kann.
Weil also sonst insofern vielleicht auch die Gefahr, dass man sich verzettelt, wenn man mit dem einen über dieses Thema redet und mit dem anderen über das, ne?
Ja, da haben wir nicht viel Forschung zu Mitarbeitergesprächen, wir haben aber sehr viel Forschung über Personalauswahlverfahren. Also wenn man Auswahlinterviews anschaut, da gibt es eine ganz große Zahl von Studien, die zeigt, dass eigentlich strukturierte Interviews am besten geeignet sind, um Qualifikationen vom Job vorherzusagen, weil wenn sie keine Struktur vorgeben, besteht die Gefahr, dass man über ein Thema sehr lange redet, weil das Lieblingsthema des Chefs ist oder das Lieblingsthema des Mitarbeiters, je nachdem, wer da die stärkere Rolle hat. Und dass man vielleicht auch unangenehme Themen vermeidet, weil sie vielleicht keine Lust hat, auf dieses unangenehme Thema zu kommen. Deswegen ein Stück weit Struktur, glaube ich, muss man immer geben. Nicht zu viel, da bin ich auch Ihrer Meinung.
Thomas Peiser aus Winsen an der Luhr. Ich grüße Sie, Herr Peiser. Ihre Meinung zum Thema?
Ja, hallo, Thomas Peiser. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin Bauingenieur und mit meinem Partner seit 15 Jahren sind wir selbstständig, haben 15 Mitarbeiter im Bauingenieurbüro und mein vorheriges Berufsleben, ich bin jetzt 50 Jahre alt, vorher auch 25 Jahre, denn halt als Bauingenieur gearbeitet, da in dieser Branche gibt es das eigentlich relativ wenig, dieses Mitarbeitergespräch. Ich selbst habe nie eins gehabt.
Aber Sie haben jetzt eine Meinung dazu, ne?
Ich habe meine Meinung gesehen, so, ja, wir machen das seit 10 Jahren, das hat meine Frau mitgebracht aus der Werbeagentur und hat das dann bei uns eigentlich im Büro mit eingeführt und wir führen das tatsächlich jetzt einmal im Jahr. Und wir drehen es eigentlich ein bisschen um. Das nennt sich ZIP-Gespräch, Zielerreichungsprogramm. Und der Mitarbeiter soll sich eigentlich erstmal selber bewerten. Wir haben 20 Adjektive, Kritikfähigkeit, Zielorientierung und ähnliches. Und wir bitten eigentlich den Mitarbeiter, dass er sich selber bewertet. Wir bewerten ihn auch. Und anschließend setzen wir uns dann eigentlich zusammen, eine Stunde lang in der Regel oder anderthalb Stunden, und fragen eigentlich den Mitarbeiter, wie er sich einschätzt, und reden dann anschließend einfach locker darüber und ob wir es ein bisschen besser einschätzen oder ein bisschen weniger einschätzen, und kriegen dadurch eigentlich einen recht guten Konsens.
Mhm. Also wie oft haben Sie das jetzt schon gemacht?
Das machen wir jetzt das 9. Mal. Oh. Das erste Mal war tatsächlich ein bisschen durcheinander, weil keiner genau wusste, wie er sich bewerten soll. Nimmt man ein Schulsystem mit Noten 1 bis 6 oder 100% und 0%. Das war alles ein bisschen durcheinander. Die nächsten Jahre war es dann bis jetzt sehr erfolgreich und ich glaube, es tut unserem Unternehmen sehr gut.
Ja, Herr Trost.
Wir knüpfen das aber tatsächlich nicht an monetäre Sachen an. Das lassen wir fast komplett raus. Am Ende wird es angesprochen und jeder darf dann seinen Wunsch äußern und dann wird sich zwei Wochen später nochmal zusammengesetzt und über das, was der Mitarbeiter gerne möchte, wird dann halt noch einmal gesprochen in einem kürzeren Gespräch, aber das wird dann nochmal aufgenommen. Und um das noch kurz anzufügen, die Leute wollen tatsächlich mehr Freizeit als Geld momentan bei uns haben in der Branche. Und das ist auch, das kommt bei solchen Gesprächen natürlich auch raus, ne, dass diese Work-Life-Balance mehr an Bedeutung gewonnen hat als sie früher.
Herr Trost, Sie wollten was dazu sagen.
Großartig, großartig. Also grundsätzlich, wir sehen jetzt das zweite Beispiel dieser Art, wo Geschäftsleitung diese Gespräche durchführt, aber diesmal ein anderes Format, anders als durch Walk and Talk. Hier haben wir einen ganz strukturierten Leitfaden, und man kann jetzt pauschal nicht sagen, was läuft gut, was läuft nicht gut. Ich kann nur raten, den Unternehmen, experimentieren Sie einfach. probieren Sie Dinge aus, sprechen Sie mit den Leuten, hey, was wäre so eine Maßnahme, die gut zu euch passen würde. Man muss ja nicht immer das machen, was die Kollegen dann wünschen, aber es ein Stück weit berücksichtigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in so einem Kontext mit Ingenieuren, ja, dass man da vielleicht gern was Strukturiertes an der Hand haben möchte. Und dann ist es doch gut. Und ein Unternehmen auf der anderen Straßenseite, die fänden das möglicherweise affig. Ja? Also das muss man einfach ausprobieren. Und Sie machen das seit 9 Jahren, sind erfolgreich damit. Herzlichen Glückwunsch, machen Sie weiter damit. Ne?
Ja, mit diesen Glückwünschen sagen wir schon mal Danke von dieser Stelle, Herr Peiser. Aber Herr Slifka möchte noch mal was sagen.
Nur eine kleine Sache, aber Sie hängen ja nachher kein Geld dran. Meine Kollegin Marina Schröder hat immer den Verdacht, dass diese Idee, dass in den Gesprächen man vorher eine Selbsteinschätzung gibt, dass das schlecht ist für Frauen, weil wir viel Evidenz dafür haben, dass Frauen tendenziell ihre Leistung etwas eher unterschätzen, ne, im Mittel, nicht alle, und Männer eher dazu neigen, im Schnitt ihre Leistung eher zu überschätzen. Mhm. Und wenn sie am Anfang einer Beurteilungssituation Mitarbeiter sich selbst einschätzen lassen, dann setzt das einen Anker, der nachher die Endbeurteilung beeinflusst. Ne? Und ich glaube, da zumindest ist es nicht ganz klar, ob es immer gut ist, anzufangen mit einer Selbsteinschätzung des Mitarbeiters.
Mhm. Herr Peiser, möchten Sie noch was ergänzen?
Ja, ich könnte das an der Stelle nur ergänzen. Also wir machen jetzt nicht ein etwas Schriftliches. Also schon, es gibt einen Bogen, wo diese Adjektive draufstehen, den der Mitarbeiter zu dem Gespräch mitbringt, ihn uns aber an der Stelle nicht übergibt. Und im freundlichen Gespräch wird dann einfach gesagt, ich schätze dich ein. Und dann wird dann nicht gesagt 71% oder 73%, sondern ich schätze mich irgendwo ja zwischen 60-70% ein. Und ich könnte da vielleicht noch ein bisschen was sehen, und daraus ergibt sich bei uns natürlich auch die Fortbildungsmaßnahme. Ne? Wenn einer sagt, ich kann schlecht vor vielen Leuten reden, das schätze ich mich nur bei 50% ein, dann ergibt sich halt für das nächste Jahr bis zu diesem Zeitraum dann natürlich auch die Fortbildungsmaßnahme daraus, die wir einleiten möchten.
Herr Peiser, dann nochmal vielen...
Ganz kurz als letztes vielleicht, wir arbeiten natürlich mit Ingenieuren, ne? Und unsere Ingenieure ist natürlich das Gedankengut. Wir produzieren keine Türen oder irgendwelche anderen Sachen, sondern deshalb ist es für uns sehr wichtig, diese Mitarbeiter auch einfach kennenzulernen, weil wir nur mit Gedankengut arbeiten und nicht mit etwas Produktivem.
Herr Peiser, vielen Dank für diese Eindrücke aus Ihrem Unternehmen. In diesem Gespräch wurde jetzt auch von Herrn Trost nochmal so erwähnt, experimentieren Sie, machen Sie das, führen Sie es ein, kann man alles mal so machen. Herr Slifka, was empfehlen Sie denn? Sie machen das ja sehr auch im wissenschaftlichen Kontext. Da haben Sie dann die Gruppe A, die macht das dann so, die Gruppe B. Jetzt bin ich keine Universität, also Unternehmen. Was empfehlen Sie denn da? Also wie soll ich da vorgehen?
Ja, experimentieren ist aus unserer Sicht genau das richtige Schlagwort. Also gerade in kleinen Unternehmen ist es schwierig, da klar, da können Sie auch experimentieren, auf jeden Fall. Aber was, wo glaube ich, sehr viel Erkenntnis auf der Straße liegt für die Unternehmen, in größeren Unternehmen, ist einfach eine Variation ins Format zu bringen. Das versuchen wir jetzt immer wieder in verschiedenen Projekten zu sagen, na, wir haben ein bestimmtes Format, wir haben eine Vermutung, dass es vielleicht nicht gut ist. Warum machen wir es nicht einfach so und sagen jetzt die Hälfte der Führungskräfte, und wir ziehen die zufällig, dann können wir wirklich wie ein Experiment in der Medizin, wo wir ein Medikament genauso erproben, dass die Hälfte kriegt das Medikament, die Hälfte ein Placebo, dass wir sagen, die eine Hälfte der Führungskräfte soll das in dem Format führen, die anderen in dem anderen, und wir legen entweder, gut, im Handel können wir sehr gut quantitative Maße dahinter legen, im Unternehmen können wir aber auch sehr gut immer Befragungsmaße dahinter legen, wir fragen nachher die Beschäftigten nach der wahrgenommenen Qualität des Feedbacks, nach ihrer Arbeitszufriedenheit, und dann können wir eigentlich, da braucht man nicht viel, ich sag mal 50 Vorgesetzte so, 50 so. In einem größeren Unternehmen geht das, im Mittelständler ist es schwierig, aber im großen Unternehmen ist es kein Problem. Und am Ende können wir so schrittweise unsere Prozesse optimieren durch das systematische Experimentieren auf Unternehmensebene.
Was würden Sie denn sagen, ab welcher Größe ist welches Format dann geeignet? Also was ist so die unterste Größe, sage ich mal, wo ich dann noch so experimentieren kann?
Experimentieren kann jeder. Ne? Also experimentieren kann man natürlich alleine, um seine Intuition zu schulen, auch auf der kleinen Ebene. Selbst ich, wenn ich nur 2-3 Gespräche führe, kann ich experimentieren. Ne? Das ist ja das, was Trost auch eben sagte, ne? Dass einfach selber Sachen ausprobieren, oder die Hörerin, die sagte, ne? Rausgehen, spazieren gehen, das ist auch ja ein Experiment. Wenn man jetzt wirklich systematisch lernen will, dass man sauber sagen kann, das System ist besser als das andere, braucht man eine bestimmte Stichprobengröße. Ich sag mal so 50 gegen 50, das ist so eine Zahl, ich kann jetzt lange über Statistik dahinter reden, das so wird Sie nicht so interessieren.
So bezahlt haben wir gar nicht mehr, weil es läuft schon langsam die
Genau, das ist so jetzt gerade so aus der Hüfte geschossen. 50 gegen 50 ist ein Maß, wo Sie auch schon im größeren Mittelständler durchaus verschiedene Formate ausprobieren können und sauber lernen, was besser ist.
Aber was wir vielleicht aus dieser Runde hier so mitnehmen können, wir haben über Mitarbeitergespräche heute gesprochen, ist einfach mal experimentieren, ausprobieren, vielleicht mal wegzugehen von diesem klassischen einmal im Jahr, statisch. Das ist so erstmal so als Botschaft, würde ich am Ende sagen, angekommen. Ich habe darüber geredet mit dem Job- und Karrierecoach Josef Albers, Dirk Slifka, Professor für Personalwirtschaft an der Uni Köln, der jetzt eben noch zuletzt zu hören war. Armin Trost, der ist Buchautor und Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule Furtwangen, und Norbert Lippock, Arbeitsrechtler bei Verdi Berlin-Brandenburg. Vielen Dank an die Runde und auch an alle Hörer und Hörerinnen, die sich mit Mails und auch mit Telefonaten hier an dieser Diskussion beteiligt haben. Mein Name ist Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag, zum Beispiel gleich mit Corso, Kunst und Pop. Ein Thema darin: Rap aus Nigeria.